Du hast gesagt, es war dir wichtig, diese Bilder zu haben und zu sehen, was es auch bewirkt, wenn man diese Bilder zur Verfügung hat. Oder du bist der Ansicht, dass Kulturen, die diese Bilder zur Verfügung haben, dass das auch eine Auswirkung hat auf die Ethik?
Also erstmal hat es eine Auswirkung auf mich selber gehabt, weil ich nämlich eigentlich auch gerade auch über Lilith zum Beispiel, Adams erste Frau und überhaupt über diese großen Göttinnen, da habe ich schon gemerkt, wie das mein eigenes Selbstbewusstsein hebt oder wo ich einfach das Gefühl habe, ja, das wäre es, was mir gefehlt hat. Das hat ja dann auch zu dem Buch über die Göttinnen der großen Kulturen geführt. Das habe ich ein Buch geschrieben, wo ich genau dachte, das hat mir gefehlt in meiner Sozialisation. Und das würde ich eigentlich wünschen, dass das alle Mädchen und Jungen und dann eben auch Frauen und Männer, dass die das zur Verfügung hätten, damit sie daraus auch ihr Selbstbewusstsein stärken können. Das merke ich ja auch, wenn ich mit Leuten diese Themen diskutiere oder die Bilder vorstelle. Es sind ja eigentlich erzählte Bilder, es sind ja immer Geschichten. Es ist ja nicht nur ein statisches Bild. Hinter jedem Bild steht ja eine ganze Geschichte, das ist ja ein Ereignis. Und ich merke ja, was es für eine Wirkung hat auf die Leute, auch mit denen ich das vorstelle, mit denen ich das dann in Seminaren diskutiere. Das ist ja einfach wo wir merken, da ist unsere Sozialisation schiefgegangen. Wir haben immer nur männliche Bilder und männliche Leitfiguren bekommen. Und mit Maria hatten wir immer ein Bild, das eine Stufe unter den männlichen Bildern hängt und damit eigentlich kein vollgültiges Frauenbild für uns, also für uns Frauen eben doch nicht bietet. Und insofern war das schon mal das Erste, zu sagen, was macht's denn mit mir? Und wenn ich merke, es tut mir gut, dann ist für mich die Vorstellung, dann tut es auch allen anderen gut und dann ist es gut, diese Bilder in der Gesellschaft präsent zu haben. Und dann ist eben als nächstes zu sagen, wenn wir diese Bilder haben, dann haben wir ein werthaltiges Bild des Weiblichen, das auch für die Männerseele gut ist, weil die Schieflage entsteht ja dadurch auch, dass man in der Gesellschaft immer nur ein minderwertiges Bild von Frauen transferiert, weil ein vollgültiges, wirklich werthaltiges Bild von Weiblichkeit, von Frau einfach fehlt. Und wenn das fehlt, dann haben wir sozusagen auch im ethischen Bereich geht das weiter, dann wird weiblich mit minderwertig verbunden, mit böse, wie es ja auch in den Schöpfungsgeschichten dann gerade in der Genesis 2,4 Geschichte, wo dann Eva die böse wird. Aber dann wird eigentlich mit dem Weiblichen nicht der Segen verbunden, sondern das Unheil. Auch die Büchse der Pandora. Also wir haben eigentlich ganz viele Bilder, die uns mehr oder weniger wegbringen von einem wirklich schönen Frauenbild.
Du sagst gerade, es gibt ja so einen Zeitpunkt, wo das Weibliche dann mit dem Bösen verbunden wird. Das heißt, in deiner Forschung hast du das auch festgestellt, dass man sagen kann, es gibt so eine Art Wende in den Weiblichkeitsbildern, in den Göttinnen, wo davor eine größere Wertschätzung da war und wo das immer mehr dämonisiert wurde, immer mehr abgewertet wurde.
Das gibt es natürlich in den Mythen auch. Also ich habe ja so Mythengeschichte dann auch betrieben oder auch in dem Buch versucht, verschiedene Mythen von einer Geschichte dann zu finden. Und da kann man schon feststellen, dass die späteren Mythen oft so ein bisschen abfallen. Also dass die Göttin weniger mächtig ist, dass sie schon mal abgelehnt wird, wie bei Gilgamesch, der dann die Liebe der Ishtar ablehnt oder so. Also, oder dass so eine Göttin auch selber dann darüber klagt und sagt, man verachtet mich und jetzt werde ich mit Füßen getreten oder so. Oder wir sehen bei Demeter, sie bekommt erst ihre Tochter 2/3 des Jahres zugesprochen, bei Homer und bei Ovid sind es nur noch halb-halb. Da, also dann muss man schon überlegen, was passiert in der Zeit. Also man merkt, es ist schon eine leichte Abwertung der Göttin dahinter. Bei Ägypten ist der Fall allerdings andersrum. In Ägypten wurde die Isis immer größer, immer mächtiger, bis zur hellenistischen Zeit, sodass man also das nicht einfach generalisieren kann. Es ist nicht einfach immer nur ein Abstieg, aber es lässt sich bei einigen feststellen.
Jetzt ist es ja so, dass Religion auch sehr viel mit Gesellschaft zu tun hat. Es gibt ja Durkheim, der gesagt hat, Religion sei die vergöttlichte Gesellschaft. Und die Matriarchatsforscherinnen sagen ja, dass diese anderen Göttinnen auch auf eine andere Gesellschaft hindeuten, also in der die Stellung der Frauen eben auch anders war. Und es gibt inzwischen ja auch Forscherinnen wie die Heide Göttner-Abendroth, die ein ganz definitives Bild hat von einem Urmatriarchat oder einem Ackerbaumatriarchat, genauer gesagt, das vor dem Patriarchat lag, dadurch davon abgelöst wurde und dass damit auch einherginge diese Veränderung der Göttinnenbilder und das Weiblichkeitsbilder. Wie siehst du das?
Ja, das ist jetzt relativ viel auf einmal.
Das stimmt. Ich habe einen Rundumschlag gemacht. Vielleicht kann ich es mal ein bisschen knapper halten. Was hältst du von der Matriarchatstheorie?
Ja, da bin ich relativ kritisch dazu. Also ich selber würde jetzt das Matriarchat nicht unbedingt favorisieren. Oder sagen wir mal, die Matriarchatstheorie ist mir manchmal zu einseitig. Die gehen dann wieder auf ein Modell und das soll es dann überall gewesen sein. Da bin ich eigentlich keine Verfechterin davon, weil ich sehe, es gibt einfach vielfältige Modelle. Es gibt dann auch Matrilinearität, Matrifokalität und selbst Patrilinearität muss, wie man bei den indianischen Völkern sieht, nicht unbedingt darauf rauslaufen, dass die Frauen oder die Göttinnen plötzlich untergebuttert werden, sondern im Gegenteil. Es kann trotzdem, trotz Patrilinearität, sogar eine höhere Wertschätzung der Göttinnen noch da sein und dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf das Frauenleben, das ist ganz klar. Also insofern würde ich jetzt Matriarchatstheorie sagen, die war wichtig, um überhaupt mal zu sagen, es gab eine ganz andere Mächtigkeit von Frauen. Und die ist uns verloren gegangen und dafür ist das Matriarchat für mich ein Bild. Aber jetzt eine genaue Gesellschaftstheorie daraus zu konstruieren, mit eigentlich nichts im Hintergrund. Wir haben keine Texte dazu. Wir können höchstens bei aktuell lebenden Völkern sehen, die sind matriarchal. Und dann kann man sagen, gut, die leben so und die sind matrilinear, die leben so. Und dann kann man eben eigentlich sehen, ja, es gibt doch Verschiedenheit. Und mir liegt immer sehr daran, nicht jetzt in den Fehler zu fallen, wieder alles unter eine Decke bügeln zu wollen. Ich finde, wir sollten uns auch, die Frauen sind vielfältig, Göttinnen sind vielfältig. Und ich denke, das Leben ist vielfältig. Und wir sollten uns nicht zu sehr durch Theorien einengen lassen, die dann wieder in neue Einengungen auch führen, neue Verengungen. Also ich finde, wir sollten auf die Vielfalt setzen und die Lebendigkeit, die dahinter steht. Insofern finde ich Matriarchatstheorien zu begrüßen, aber wir sollten uns nicht sklavisch dran halten.
Ich hatte auch die Heidegöttner Abendroth so verstanden, dass das, was sie da entwickelt hat, dass es ein Modell ist. Man braucht quasi eine Vorstellung von etwas, um zu gucken, ob man so etwas findet. Ich denke auch, dass die Wahrheit sehr viel diverser ist, als es so ein Modell suggeriert. Mir hat es ziemlich eingeleuchtet, dass es wirklich mal eine andere Stellung der Frauen gab und dass es auch eine andere Verwandtschafts, ja, Ordnung gab. Dass es tatsächlich eher mal matrilineare Sippen gab.
Weil Matrilinearität haben wir heute noch viel. Insofern ist das überhaupt kein Thema. Aber matrilinear ist noch nicht matriarchal. Also da muss man dann wieder unterscheiden. Matrilinear ist eben einfach, wenn die Erblinie über die Frau geht.
Dazu gehört ja auch noch, ob denn die Sippe auch an selben Ort wohnt, ob die Frauen dann auch noch weiter zusammen wohnen oder ob die dann eben, wenn sie heiraten, wegziehen, zu ihren Männern ziehen.
Aber das ist dann matrilokal oder
Genau.
matrifokal. Und manchmal ist eben alles zusammen. Also was man auf jeden Fall sagen kann und sagen muss, das ist, die Frau ist der Ursprung des Lebens. Und insofern ist Matrilinearität eigentlich das Naturgegebene, denn jedes Kind und jede Mutter weiß sicher, welche Kinder zu ihr gehören. Das kann ein Vater nie wissen. Insofern ist immer klar, eine Gesellschaft sollte das Leben von Mutter und Kind schützen, denn da ist das Leben und die Linie, die ist einfach sichtbar. Jede Mutter weiß, welche Kinder sie geboren hat. Aber ein Vater weiß das nie. Insofern waren dann im Patriarchat auch diese Knebelungen von Frauen nötig, damit der Mann seine Linie sichern konnte. Und da fangen ja eigentlich schon die Ungerechtigkeiten an. In dem Augenblick, ich finde, das Leben ist klar über die Frau, wird ganz klar weitergegeben. Und alle, die da etwas anderes erzählen, da wird es eben sehr kritisch und da wird das Leben auf den Kopf gestellt. Und das ist ja in unserer Kultur der Fall, wenn behauptet wird, gegen jeden Anschein der Natur, nicht ist der Mann aus der Frau, sondern die Frau aus dem Mann. Das ist in dem Sinn eine unsinnige Behauptung, aber die hat sehr viel Unheil angerichtet, weil man der Frau dann eben diesen Status der Lebensspenderin weggenommen hat und ihn praktisch sie zur Todesmutter gemacht hat. Und das passiert schon in der Schöpfungsgeschichte Genesis 2,4 mit dem Sündenfall. Und da wird ja im Grunde auch Eva aus Adam geboren. Da fängt es ja an. Da ist sie aus seiner Seite, egal ob Rippe oder was auch immer. Sie wird aber aus ihm genommen und daraus macht dann das Neue Testament im Korintherbrief. Ja, der Mann ist eben auch nicht aus der Frau, sondern die Frau aus dem Mann. Und da wird es schief und da wird eine, wenn die Gesellschaft darauf weiter basiert, dann basiert sie auf falschen Voraussetzungen und die sind lebensfeindlich. Und darum geht es mir eben auch.